Sehr verehrtes Publikum, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zum Brain Day 2023. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und lieben Dank, Ursula, für die nette Einleitung. Ja, ich möchte Ihnen heute erzählen, wie Schlagzeugspielen das Gehirn verändert und wie die kortikalen Grundlagen motorischer Entkopplung der Hand funktionieren. Motorische Entkopplung der Hand, was soll das sein? Ich möchte Ihnen das einmal demonstrieren und Sie bitten einfach mal alle mitzumachen. Wenn Sie Ihre rechte Hand auf den Bauch legen und Ihre linke auf den Kopf und dann gleichzeitig starten, mit der rechten Kreise zu zeichnen und mit der linken zu tappen. Das ist ein wunderbares Bild von hier. Wer das geschafft hat, war in der Lage, seine motorische Entkopplung der Hände gut durchzuführen. Wer jetzt eine neue Haarfrisur hat, muss vielleicht noch etwas üben. Es soll heute um Rhythmik gehen, um Schlagzeuger, um Plastizität. Was das genau ist, werde ich Ihnen gleich noch genauer erklären. Natürlich um das Gehirn und um die Motorik. Und ich beginne mit der Motorik und möchte Ihnen einmal demonstrieren, welche Hirnareale eigentlich alle involviert sind für jede motorische Bewegung, für jede Bewegung, die wir durchführen, die wir willentlich durchführen. Ich sage extra deswegen willentlich, weil das, was jetzt kommt, schließt Reflexbewegungen explizit aus. Sie sehen hier ein Gehirn von der Seite und der Bereich, also Sie sehen, dass es viele Wölbungen und Vertiefungen gibt und der Bereich, der jetzt hier so blau eingezeichnet ist, den haben wir tatsächlich alle. Das ist keine zufällige Anordnung von Wölbungen und Vertiefungen. Jedes Gehirn sieht ungefähr so aus. Und dieser blaue Bereich ist das primäre sensorische Areal. Dieser hier rot eingefärbte Bereich ist das primär motorische Areal. Und wenn wir die beiden jetzt mal übereinander legen, dann sehen wir, dass die ganz nah beieinander liegen und direkt zusammengehören. Also jeder Bereich, der Sensorik auffasst, hat seinen direkten Partner für die Motorik. Hier sehen Sie den präfrontalen Kortex, hier in dunkelblau dargestellt. Basalganglien und auch das Kleinhirn. Und all diese Bereiche, all diese Hirnregionen sind an willkürlicher Motorik beteiligt. Der präfrontale Kortex ist für die zeitliche Planung komplexer Handlungen zuständig. Das prämotorische Areal, ein Bereich, der hier in dieser kleinen Nische vor dem rosa Bereich liegt, der ist dafür zuständig, komplexe Bewegungsabläufe zu planen. Der primärmotorische Kortex, wie ich Ihnen gerade schon gezeigt habe, ist natürlich der Ursprung der willkürlichen Motorik. Hier wird das letzte, also das eigentliche Signal vom Gehirn an die Muskulatur weitergegeben und das bei jeder Bewegung, die wir durchführen. Jedes Mal, wenn ich hier mit der Taste weiterklicke, wenn ich Ihnen mit der Maus auf eine Region zeige, ist diese Hirnregion aktiviert. Der primäre sensorische Kortex ist natürlich auch wichtig, denn wir brauchen häufig direktes Feedback. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Glas greifen, dann brauchen Sie ja nicht nur die Information, an welcher Stelle Sie zupacken müssen, sondern eben auch das Feedback, wie feste Sie zupacken, damit Sie das Glas gut festhalten können, es aber nicht zerbrechen. Der supplementärmotorische Kortex liegt hier im inneren Teil der Hirnwölbung sozusagen und ist dafür zuständig, die Kontrolle von Willkürbewegung im Gesamtzusammenhang des Verhaltens zu betrachten. Und auch das Kleinhirn ist ganz wichtig bei jeder motorischen Bewegung, denn es ermöglicht die Koordination von besonders schnellen Bewegungen und von der Körperhaltung. Bei jeder Bewegung muss kontrolliert werden, ob mein Körper dabei in seiner Position bleiben kann und ich keine Bewegung durchführe, die möglicherweise dazu führen würden, dass ich vom Stuhl falle. Und auch die Basalganglien sind ganz wichtig, denn sie wählen die angemessenen Bewegungsmuster aus und kontrollieren das Ausmaß unserer Bewegung. Also Bewegung selber, willkürliche Motorik, ist keine einfache Sache. Jede Bewegung erfordert ein ganz komplexes Netzwerk an vielen, vielen Hirnregionen. Und das, wie gesagt, bei jedem Klick, den ich hier vorführe, bei jedem Mauszeiger, bei allen Bewegungen, die wir tagtäglich durchführen. Ich möchte etwas genauer auf das Gehirn eingehen und Ihnen zeigen, wie und wo im Gehirn diese Bewegungen einzeln repräsentiert sind. Sie sehen hier einen Querschnitt von einem Gehirn, bis hier unten dargestellt ist, und darauf verschiedene Körperteile repräsentiert. Diese Darstellung wird Homunculus genannt. Und diese Darstellung der Körperteile entspricht den Hirnregionen, die sie repräsentieren. Und Sie sehen sicherlich, dass hier das Gesicht und dass die Hand besonders groß repräsentiert ist, also besonders viel Bereich von dieser Hirnwölbung in Anspruch nimmt, wohingegen Rumpf, Hüfte, Knie besonders kleine Bereiche zeigen. Und das liegt daran, dass die Körperregionen, die besonders viel Feinmotorik und Feinsensorik erfordern, besonders groß repräsentiert sein müssen. Und das sehen wir auch, wenn wir uns beispielsweise die Zweipunktdiskrimination angucken. Hinter Zweipunktdiskrimination verbirgt sich die Fähigkeit, zwei verschiedene Stimuli als getrennt voneinander wahrnehmen zu können. Sie können das alle zu Hause ausprobieren, wenn Sie einen stumpfen Zirkel zum Beispiel nehmen und dann mal schauen, wie weit Sie die beiden Zirkelspitzen auseinander machen müssen, wenn Sie sich die auf die Haut legen, um die als getrennte Spitzen wahrnehmen zu können. Sie werden feststellen, dass an Regionen, die besonders groß hier in diesem sogenannten Homunculus repräsentiert sind, also an der Hand oder im Gesicht, ein ganz kleiner Abstand, Bereich von wenigen Millimetern ausreicht, dass Sie diese Stimuli als getrennt voneinander wahrnehmen können. Wenn Sie aber diese Zirkel auf den Rücken oder auf den Oberschenkel drücken, dann kann es sein, dass Sie bis zu 5 bis 10 Zentimeter auseinander sein müssen, damit Sie diese als getrennt wahrnehmen können. Diese großen Unterschiede sind eben der Tatsache geschuldet, dass sowohl alle sensorischen Bereiche als auch alle motorischen Bereiche nach diesem Homunculus, wir sagen somatotop, organisiert sind. Jetzt sehen Sie hier nur eine Hirnhälfte. Das Ganze haben wir natürlich gespiegelt auf der anderen Hirnhälfte. Zwei Hirnhälften und jede Hirnhälfte repräsentiert eine Körperhälfte. Dabei ist aber wichtig zu beachten, dass die linke Hirnhälfte die rechte Körperhälfte reguliert und die rechte Hirnhälfte die linke Körperhälfte reguliert. Sodass wir immer einen Übergang in die anderen Hirnhälften brauchen. Wenn wir uns jetzt also mal dieses Mannequin hier betrachten, nennen wir ihn Bob. Wenn Bob den rechten Arm heben will, dann muss er also seine linke Hirnhälfte aktivieren. Und wenn Bob seinen linken Arm heben will, dann muss er seine rechte Hirnhälfte aktivieren. Das liegt, wie gesagt, daran, dass Sensorik, Motorik gespiegelt in beiden Hirnhälften vorliegt. Aber nicht alles im Gehirn ist symmetrisch angeordnet. Lange wurde davon ausgegangen, dass man sagt, naja, die linke Hirnhälfte, das ist die analytische und die logische Hirnhälfte und hier wird so strategisch gedacht und wissenschaftlich und die rechte ist die kreative und die emotionale Hirnhälfte und alles ist genau getrennt voneinander. Das ist natürlich so strikt nicht voneinander zu trennen. Es gibt bestimmte Funktionen, die eher auf der einen Hirnhälfte oder eher in der anderen Hirnhälfte zuzuordnen sind. Alles, was Sprache und Phonologie betrifft beispielsweise, ist bei Rechtshändern eher linkslateral angesiedelt. Das Gleiche gilt für komplexe Bewegungssequenzen, numerische Verarbeitung oder das Sprachgedächtnis. Andere Funktionen wie die Wahrnehmung von Rhythmen, Gesichterverarbeitung, Emotionen, die Wahrnehmung eines Körperbildes, räumliche Orientierung oder mentale Rotation ist eher rechts angeordnet. Ich habe jetzt immer gesagt eher, weil es eben nicht nur ist, weil es keine klare Grenze gibt und weil für alle diese Aufgaben immer ein ganzes Netzwerk zuständig ist. Und das Gehirn kommuniziert während jeder Aufgabe, während jeder Verarbeitung ganz stark zwischen beiden Hirnhälften. Und diese Kommunikation zwischen den beiden Hirnhälften, die wird durch das Corpus callosum vermittelt. Das Corpus callosum ist eine Struktur, wird auch der Balken genannt, der die beiden Hirnhälften miteinander verbindet und der die Kommunikation zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte erlaubt. Es ist eine Struktur bestehend aus der weißen Substanz, also ganz viele Axone, Nervenfaserbündel, die linke und die rechte Hirnhälfte zusammenhalten. Wir können also sagen, das Corpus callosum ist der große Mediator, der die ganze Zeit dafür sorgt, dass die linke und die rechte Hirnhälfte gut miteinander kommunizieren können. Wie wichtig das Corpus callosum ist, können wir untersuchen, wenn wir uns Patienten anschauen, bei denen dieser Balken fehlt. Das gibt es tatsächlich, dieser Zustand heißt, oder die Patienten mit diesem Zustand heißen Agnetika. Und wenn Sie sich einmal anschauen, hier ganz rechts ist eine gesunde Kontrolle und das, was hier so schön rot dargestellt ist, das ist der Balken, das ist das Corpus callosum. Und wir waren ja beim Thema Motorik. Wenn eine gesunde Person mit einem funktionierenden Corpus callosum die rechte Hand bewegen will, dann ist die linke Hirnhälfte, das haben wir gerade gelernt, dafür zuständig und reguliert diese Bewegung. Das ist die kontralaterale Hirnhälfte. Die ipsilaterale Hirnhälfte, also die gleiche, meine rechte Hirnhälfte, ist dabei unterdrückt. Denn das Gehirn sagt, naja, wir brauchen jetzt volle Konzentration auf der einen Seite, dann hat die andere Hand nichts zu melden. Das ist eben auch das, was das so schwierig macht. Ja? Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich das mit der anderen Hand mache, auf der anderen Seite. Bei den Agnetikern, wo diese rote Struktur hier, das sind jetzt 5 verschiedene Patienten, komplett fehlt, da fehlt auch diese Unterdrückung auf der ipsilateralen Seite. Das heißt, die Kommunikation zwischen den beiden Hirnhälften ist natürlich massiv gestört und die eine Seite weiß gar nicht, dass sie gerade runterfahren soll, weil die andere gerade aktiv ist. Kommen wir zum Thema Rhythmik. Rhythmik spielt natürlich auch immer eine ganz wichtige Rolle, wenn wir jetzt über Motorik und Musik sprechen wollen. Und Rhythmik hat nochmal einen ganz eigenen Aspekt in der Hirnforschung oder in der funktionellen Verarbeitung. Und ich habe eine Studie rausgesucht von Kollegen aus Leipzig und London, die klassische KlavierspielerInnen und JazzmusikerInnen verglichen haben und denen verschiedene Aufgaben am E-Piano gegeben haben. Und bei den Aufgaben haben die so ein bisschen geärgert und haben das auditorische Feedback, also das, den Ton, den man hört, während man spielt, ab und zu verändert und haben auch die Spielweise falsch oder richtig dargegeben, sodass sie so quasi kleine Hindernisse eingebaut haben. Und die konnten feststellen, dass die beiden Gruppen von PianistInnen ganz unterschiedlich darauf reagiert haben. Das sind jetzt EEG-Daten, die, Sie sehen das schon an der Farbdarstellung, dass die klassischen PianistInnen ganz anders reagiert haben als die Jazz-PianistInnen. Und aus der Studie kann man eine Menge lernen, denn es zeigt, dass diese komplexen Handlungen, diese komplexen Bewegungen, die beim Pianospielen erforderlich sind, je nach Musikstil doch ganz unterschiedlich gesteuert werden können, obwohl die Bewegung natürlich die gleiche ist. Aber wir haben ja gelernt, Motorik ist nicht nur das Anfeuern einer Bewegung, sondern beinhaltet eben dieses ganze komplexe Netzwerk dahinter. Die MusikerInnen scheinen ganz spezielle Denk- und Bewegungsstrategien zu entwickeln und obwohl sie die gleichen Aufgaben, die gleichen Anweisungen bekommen haben, zeigen die JazzpianistInnen viel flexiblere Handlungsstrukturen, also sie können viel flexibler auf diese inkongruenten Stimuli reagieren, wohingegen die klassischen PianistInnen viel präzisere Bewegungen durchführen können. Und das zeigt, wie stark die MusikerInnen durch ihre Erfahrung und durch ihr spezielles Training beeinflusst werden können und warum es so große Unterschiede zwischen diesen beiden Musikergruppen geben kann. Damit komme ich zum nächsten Thema, Plastizität. Schwieriger Begriff, was ist damit gemeint? Plastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich basierend auf Neugelerntem anzupassen. Wir werden nicht mit einem fertigen Gehirn geboren und unser Gehirn ist auch nicht statisch, wenn wir 18 Jahre alt werden. Unser Gehirn kann sich verändern und jedes Mal, wenn wir etwas Neues lernen, wird das im Gehirn neu dargestellt. Es gibt den alten Spruch, what fires together, that wires together, also was zusammen feuert, das verknüpft sich irgendwann. Und das ist das Grundprinzip des Lernens. Und man kann sich dann natürlich fragen, was passiert eigentlich, wenn bestimmte Hirnregionen geschädigt sind oder gar fehlen mit der Plastizität? Oder wie reagiert das Gehirn, wenn bestimmte Körperregionen geschädigt sind oder gar fehlen? Und vor mittlerweile fast 15 Jahren ist in unserer Arbeitsgruppe eine Studie durchgeführt worden mit Patienten, die den Arm im Gips haben. Hatten vielleicht einige von Ihnen auch schon mal dumm gestolpert, Hand gebrochen, Hand im Gips. Ist nicht dramatisch, aber man hat dann 3 bis 4 Wochen den Arm im Gips. Und was passiert dann? Wir können die Hand erstmal nicht mehr bewegen. Und weil das Gehirn immer darauf aus ist, möglichst effizient zu arbeiten, werden die Regionen, Sie erinnern sich an den Homunculus, die für diese Hand, die im Gips ist, zuständig ist, reduziert. Das heißt, die Repräsentation der eingegipsten Hand schrumpft. Und so wie die Repräsentation schrumpft, so steigt auch die Zweipunktschwelle. Also das Fingerspitzengefühl sinkt erstmal. Glücklicherweise ist das alles ein reversibler Prozess. Die Kollegin, die die Studie damals durchgeführt hat, die hat die Patienten auch 3 Wochen nach Gipsentfernung nochmal untersucht und konnte feststellen, dass die Repräsentation wieder komplett rückgängig zu machen ist. Ein besonders starkes Beispiel von Plastizität, ein besonders deutliches Beispiel, möchte ich Ihnen in einem kurzen Video präsentieren. Es geht ungefähr eine Minute, der Ton ist auf Englisch. Ich werde aber danach auch noch mal kurz erklären, worum es da geht.
Cameron was finally diagnosed with a rare condition called Rasmussen syndrome, an autoimmune disease that causes destruction of one side of the brain. Hope came at Johns Hopkins University Medical Center, where neurologists concluded that Cameron was a candidate for a daring and complicated surgery, a hemispherectomy, or removal of up to one half of the brain.
We like to do children because of their ability or their plasticity. That's their ability of the other side of the brain that we haven't removed to take over and control the function of the diseased half that we are removing.
After a long but successful surgery, Cameron was left with only the right half of her brain and awakened completely paralyzed on the left side of her body. The real challenge was just beginning.
After surgery, she needs immediate therapy. And the more therapy she gets, the faster that she's going to recover that side that's become paralyzed.
With intense therapy, the remaining side of the brain was able to relearn and compensate for the hemisphere that was removed. Cameron exceeded expectations and walked out of the rehabilitation center 4 weeks later.
Okay, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Das ist ein Beispiel. Es geht um ein Mädchen, was im Alter von 3 Jahren eine Krankheit entwickelt hat, bis zu 10 Krampfanfälle am Tag hat. Und als sie 6 Jahre alt waren, haben die Ärzte sich zu einer sehr drastischen Maßnahme entschieden, ihr eine komplette Hirnhälfte zu entfernen, die diese Krampfanfälle verursacht hat. Und aufgrund von Plastizität und sehr intensiver Rehabilitation ist das Mädchen, obwohl sie natürlich nach der OP halbseitig gelähmt wach geworden ist und alles neu lernen musste, 4 Wochen nach der OP aus dem Reha-Zentrum rausgelaufen. Also die bleibende Hälfte vom Gehirn war in der Lage, durch Plastizität, durch neue Lernprozesse zu übernehmen, was die andere Hälfte, die eben entfernt wurde, nicht mehr übernehmen konnte. Es ist natürlich etwas, was besser funktioniert, je jünger man ist, was aber nie aufhört. Also Plastizität ist etwas, was auch in hohem Alter noch eine Rolle spielt und auch eben bei Patienten, beispielsweise Schlaganfallpatienten, eine wichtige Funktion hat, wenn einfach Hirnregionen, die geschädigt sind, durch andere Hirnregionen übernommen werden müssen. Kommen wir nun zum spannendsten Teil, den Schlagzeugern. Warum Schlagzeuger? Achtung, jetzt kommt noch ein Video, es könnte etwas lauter werden. Was macht Schlagzeugspieler so besonders? Können Sie das? Ich kann es nicht. Das ist Nils, einer der Teilnehmer meiner Studie. Und Sie haben hier gesehen, wie er beide Hände, beide Füße völlig unabhängig voneinander in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit bewegt hat. Das Video ist entstanden bei seinem Weltrekordversuch, Gesuch. Er hat 86 Stunden am Stück Schlagzeug gespielt in dieser Kiste. Also wirklich ein total netter Kerl, der hat bei uns an der Studie teilgenommen. Er hat auch erlaubt, dass ich seinen Namen hier erwähnen darf. Er war also ein super Proband, um rauszufinden, was ist denn bei denen im Kopf so anders? Warum können die rechte und linke Hand, rechten und linken Fuß so unabhängig voneinander bewegen? Und wir wollten das untersuchen und haben uns dann eine Studie überlegt und professionelle Schlagzeuger gesucht. Und ich sage jetzt nur Schlagzeuger, weil tatsächlich nur Männer an der Studie teilgenommen haben. Und dann brauchten wir natürlich erstmal einen Nachweis, dass die wirklich auch Schlagzeug spielen konnten. Und jetzt hat nicht jeder so ein super Video wie der Nils online gehabt. Wir konnten auch nicht bei jedem zum Konzert gehen. Also brauchten wir etwas, woran man messen konnte. Können die wirklich Schlagzeug spielen oder sagen die das nur? Und dann haben wir einen Test entwickelt, verschiedene Rhythmus-Pattern auf so einem einfachen E-Drum. Vielleicht hat das schon mal jemand von Ihnen gesehen. Könnte von einem PlayStation-Spiel sein. Und diese Rhythmus-Pattern waren von einem relativ einfachen Rhythmus, von 2 auf 1, das kriegen wir alle gut hin, bis zu einem 3 auf 1. Auch das ist für Normalos, Nicht-Musiker, noch gut durchzuführen und wurde dann wirklich sehr komplex, dass ich Ihnen das hier gar nicht vormachen kann, dass in einem Takt mit der einen Hand 3 Schläge und mit der anderen Hand 5 Schläge gemacht werden sollen. Da ist wirklich gar nichts mehr synchron. Die Schlagzeuger kriegen das super hin. Und das haben wir eben mit diesem elektronischen Schlagzeug getestet und Sie sehen hier die erreichte Punktzahl, die natürlich klar bei den Schlagzeugern wesentlich höher war als bei den Kontrollpersonen, die eben kein Instrument spielen und keine große musikalische Vorerfahrung hatten. Dann haben wir im Rahmen, Sie haben es gerade schon gehört, Research Department for Neuroscience, wir haben hier ein eigenes Forschungs-MRT am Standort Bochum, die Möglichkeit, uns die Gehirne genauer anzuschauen. Und da können wir uns verschiedene Aspekte im Gehirn anschauen. Zum einen die Hirnchemie, was damit gemeint, Neurotransmitterkonzentration. Neurotransmitter sind die kleinen Signalboten im Gehirn, die sowohl erregend als auch hemmend sein können. Wir können uns die Hirnfunktion anschauen, also welche Hirnregionen sind aktiv bei bestimmten Aufgaben oder deaktiv. Und wir können uns die Hirnstruktur anschauen. Und Hirnstruktur meinen wir dann die graue Substanz und deren Dichte beispielsweise oder die weiße Substanz wie das Corpus callosum. Zur Hirnchemie, da haben wir uns besonders interessiert für den hemmenden Neurotransmitter GABA. GABA ist die Gamma-Aminobuttersäure und der wichtigste hemmende Neurotransmitter in unserem Gehirn. Und wenn Sie sich erinnern, bei den Agnetikern, was ich vorhin erzählt habe, dass normalerweise ja, wenn die eine Hirnhälfte aktiv ist, wenn ich die rechte Hand bewege, ist die linke Hirnhälfte aktiv und dann wird auf die andere Seite so ein Unterdrückungssignal gesandt, dann gehen wir ja davon aus, dass bei den Schlagzeugern das nicht so ist, weil die müssen ja die linke Hand auch noch gleichzeitig bewegen und die Füße auch noch. Und da war die Hypothese, dass wir möglicherweise eine geringere GABA-Konzentration im Motorkortex finden bei den Schlagzeugspielern als bei denen, die eben keine musikalische oder bilaterale Erfahrung haben. Bei der Hirnstruktur hat uns natürlich besonders das Corpus callosum interessiert. Sie sehen das hier nochmal als Struktur, die linke und rechte Hirnhälfte miteinander verbindet. Und wenn wir uns das seitlich angucken, dann können wir uns das in verschiedene Kompartimente einteilen. Und jedes der Kompartimente, also das, was hier so die Motorkortices miteinander verbindet, wäre hier in Region 4 und 5 repräsentiert. Aber es gibt eben auch das Corpus callosum, was im vorderen Bereich eben die Faserbündel in Frontallappen hat, um diese Kommunikation im frontalen Bereich miteinander zu erlauben. Und der hintere Bereich im Corpus callosum, der erlaubt die Kommunikation der beiden Occipitallappen miteinander, die Kommunikation zu erlauben miteinander. Und dann die Hirnfunktion. Natürlich hätten wir am allerliebsten unsere Schlagzeugspieler im MRT Schlagzeug spielen lassen, um zu gucken, wie das Hirn eigentlich aktiviert wird und wie diese Wahnsinnsmotorik überhaupt erlaubt wird. Aber Sie können sich vorstellen, dass das aus bekannten Gründen nicht möglich ist. Was wir uns also wie gesagt, um die Funktion anzuschauen und was wir uns dann ausgedacht haben, war eine motorische Aufgabe mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Etwas, das wir auch im MR durch spezielle Technik und spezielles Equipment, wir haben so Tastaturen, mit denen wir eben Antworten von den Probanden abfragen können und haben dann relativ einfache Tipp mal mit dem Finger Aufgabe, Tipp mal eine Reihe mit den Fingern oder etwas schwieriger ein vorhergelerntes, etwas komplexeres Muster zu tippen. Und diese drei Schwierigkeitslevel kann man dann eben noch nur mit der einen Hand oder nur mit der anderen Hand oder mit beiden Händen gleichzeitig machen, sodass wir schon ein großes Repertoire an verschiedenen Aufgaben zur Verfügung hatten, um zu überprüfen, naja, wo sind denn eigentlich die Hirnaktivierungen jetzt anders zwischen den Schlagzeugspielern und den nicht musikalischen Kontrollen. Und hier sehen Sie die Ergebnisse der Hirnaktivierung als in der Balkendarstellung. Und diese voll ausgemalten Balken, das sind die aus diesem Reihe-Tippen, aus dieser Reihetippenaufgabe und diese schraffierten Balken, die aus diesem komplexen Muster. Und hier unten habe ich einfach nur alle Balken nochmal nach oben zeigen lassen. Und ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, was man direkt erkennen kann, die blauen Balken sind immer höher als die grünen. So. Die grünen repräsentieren die Schlagzeugspieler. Das heißt, obwohl die gleichen Hirnregionen genutzt haben, wenig überraschend im primärmotorischen Kortex, haben sie eine weniger Aktivierung, aber auch eine weniger Deaktivierung. Das heißt, sie können die gleiche Aufgabe durchführen mit den gleichen Hirnregionen, brauchen dafür aber weniger Ressourcen. Also die gleichen Regionen werden offenbar effizienter genutzt. Ähnliches fanden wir auch bei der Untersuchung der strukturellen Hirnaufnahmen. Sie sehen hier nochmal die Darstellung des Corpus callosum mit seinen verschiedenen Kompartimenten. Und wir hätten natürlich eigentlich erwartet, dass wir möglicherweise Unterschiede hier in der Mitte sehen, die Bereiche, die eben die motorischen Areale miteinander verbinden. Wir haben aber überraschenderweise die größten Unterschiede hier vorne gefunden. Was ist da vorne? Da vorne ist die Region vom Corpus callosum, die die beiden Frontallappen miteinander verbindet. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, auf der zweiten oder dritten Folie, dieser dunkelblaue Bereich vorne, die präfrontalen Bereiche, die dafür zuständig waren, diese komplexen Bewegungsmuster zu planen, dann ergibt das auch hier wieder Sinn, weil die Schlagzeugspieler müssen ja, während sie spielen, die ganze Zeit die Bewegungsmuster neu planen und neu arrangieren. Und dafür brauchen sie natürlich auch die Kommunikation in diesen Bereichen. Das Ganze haben wir dann nochmal korreliert mit der GABA-Konzentration. Also wir haben ja die Konzentration von dem Neurotransmitter GABA gemessen und gesehen, dass die tatsächlich bei den Schlagzeugspielern negativ korreliert mit den Ergebnissen hier aus dem vorderen Bereich des Corpus callosum. Das heißt, an der Stelle, wo sie eine stärkere Verbindung hatten, zeigen sie eben auch eine geringere GABA-Konzentration. Das ist, muss man natürlich, diese GABA-Konzentration ist jetzt an einer anderen Stelle vom Gehirn gemessen, aber wir haben ja gelernt, dass jede Motorik so ein ganz komplexes Netzwerk an Hirnregionen benötigt, um durchgeführt zu werden. Und alles in allem zeigt sich hier, dass die Schlagzeugspieler offenbar eine viel effizientere Verbindung durch das Corpus callosum zu haben scheinen und dass sie dadurch eine viel effizientere Nutzung auch des präfrontalen Kortex und eben des gesamten motorischen Netzwerks haben. Und das ist eben so wichtig, weil diese unabhängigen Bewegungen voneinander, da gibt es noch so einen Test, den man selber durchführen kann, das ist eben etwas so Schwieriges und so Komplexes, das können sie alle üben, und das wird dann zu Plastizität führen, das wird ihr Gehirn verändern. Und bei den Schlagzeugspielern ist das eben in einem so starken Ausmaß, dass sie eben zeigen können, dass das Langzeitlernen und Langzeittraining zu einer Reorganisation des motorischen Netzwerks führt. Und dass das Training eben zu Plastizität führt und das in jedem Alter. Man kann abschließend sagen, das Gehirn ist an der Stelle wie so ein Muskel. Use it or lose it. Also benutze es oder verliere es. Ja? Wer sein Gehirn viel trainiert und viel nutzt, der hält das fit und wach und der hält die Reorganisation auch aufrecht. Wenn wir den ganzen Tag vor eine weiße Wand starren, dann werden wir keine Reorganisation in unserem Gehirn mehr erfahren. Und damit möchte ich zum Abschluss noch einmal darauf hinweisen, was die Ursula Heiler gerade auch schon gesagt hat. Viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier heute suchen natürlich Teilnehmer für ihre Studie. Alle Studien, die vorgestellt werden, funktionieren nur dank freiwilliger Teilnahme von Patienten oder auch eben Gesunden, je nach Studie. Und wir führen auch gerade noch eine Studie durch und suchen dafür Patienten mit Rückenschmerzen. Und wie Ursula gerade schon gesagt hat, wir haben da draußen einen Tisch, es gibt nämlich ganz viele Gruppen, die gerade Patienten oder auch Gesunde suchen. Und wenn Sie selber Teil der Wissenschaft sein wollen und selber Teil von Studien sein wollen, dann schauen Sie doch einfach mal auf dem Tisch und schauen Sie, ob Sie nicht an der einen oder anderen Studie in unserem Netzwerk hier teilnehmen können. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sebastian Ocklenburg, mit dem ich dieses Projekt ursprünglich initiiert habe, und bei Sarah Friedrich, die im Rahmen dieser Studie sowohl ihre Bachelorarbeit als auch später unter widrigsten Bedingungen in Corona-Zeiten ihre Masterarbeit durchgeführt hat, und natürlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.